Gut, super. Ja, die heutige Einstiegsfrage, haben wir uns gedacht, passend zum Thema, ist, wem rufen wir an, wenn wir traurig sind? Und ich kann sonst gleich anfangen, ich bin sehr, weiß nicht, ich schätze das extrem, ich habe viele Leute, die ich anrufen würde. Ich würde meinen Freund anrufen, würde meine zwei besten Kolleginnen anrufen, würde je nach Situation sogar meine Mami anrufen. Genau. Und als ich mir das heute überlegt habe, war ich wirklich recht dankbar gewesen, als ich das so gemerkt habe, dass ich eigentlich eine Handvoll Leute habe, die ich da das Vertrauen auch hätte, wenn ich es dann schaffe, zum Telefon zu greifen. Das ist der grosse Punkt. Genau.
Ja, ich rufe selten jemanden an. Wo du mir das geschrieben hast, die Einstiegsfrage, habe ich gefunden, so, ja, nein. Anrufen tue ich selten jemandem. Meistens schreibe ich auch an meine Schwester. Oder meine Mitbewohnerinnen auch. Oder das sind auch meine besten Kolleginnen. Oder meine besten Kollegen eigentlich. Ich würde sagen, ich habe auch noch ein gutes Netz. Und eben auch, wenn es hochkommt, auch an meine Mami. Dann würde ich der auch, glaube ich, das sage aber meistens, nein, anrufen tue ich selten.
Ja. Also persönlich vis-à-vis mit jemandem?
Ja,
Wege oder, ja.
Ja, persönlich reden würde ich schon, aber wenn ich alleine wäre, glaube ich, würde ich eher schreiben und nicht anrufen.
Mhm. Okay.
Du? Bei dir?
Ein Mensch, der würde mir glauben, Freunde, ja. Gute Freunde, ja. Wo ich schon mit ihnen zusammen bin, ja.
Und da kommen wir auch ein paar Sinn.
Ja, da kommen wir ein paar Sinn, wo ich gut mit ihnen überreden könnte. Ich brauche es eigentlich heute nicht mehr so viel wie früher.
Ja.
Wenn ich traurig wäre, würde ich mich zuerst zurückziehen. Und meistens rotiert es im Kopf, wenn ich nachher das Gefühl habe, also jetzt muss ich der Freundin eins oder zwei anrufen. Es braucht so eine Zeit, bis ich dann auch zum Telefon greife. Aber vieles bleibt oft auch zuerst mal bei mir.
Ja,
eben
bei
oder
mir
mit
auch, ja.
Meinem Mann, wo ich zusammen wohne. Ja. Dann kommt es dann mit über.
Ja, ich glaube, also jetzt zum Beispiel mit meinem Freund, wir fragen uns eigentlich jeden Tag, wie es uns geht.
Mhm.
Und sind dort auch jeden Tag ehrlich. Mhm. Und wenn wir wie merken, oh, einer anderen Person geht es nicht so gut, dann fragen wir auch, hey, möchtest du telefonieren oder nicht? Und dann ist eben die Hemmschwelle viel kleiner, dass man es dann macht, wenn man es wie so eigentlich im Alltag eingebaut hat, die Frage sich zu stellen und auch ehrlich zu beantworten.
Ich kann mir vorstellen bei euch, dass es manchmal nicht einfach ist, weil es eben Leute sind, die sonst mit ihnen verkehren. Das ist die Frage, was will ich, was soll ich sagen, näher sind sie nicht schon wieder, heute haben wir es doch schön an, das ist glaube ich in meinem Trochel vorgekommen, jetzt wollen wir doch nicht über das, ich will doch meinen Freund mit dem nicht belasten.
Ja, ja.
Und dann dort einfach ein bisschen zurückhaltend bist. Und dann habe ich auch gedacht, als ich zugelassen habe, wenn ihr mit Freundinnen, mit Freunden, Partnerinnen, Partnern redet, dann ist das irgendwie auf der gleichen Ebene, also ihr redet miteinander im Dialog. Also als Freund oder Freundin kann auch sagen, hey, ich kenne das, weißt du, kannst Parallelen ziehen, was bei uns eigentlich weniger der Fall ist, bis gar nicht der Fall ist, wir ja nicht uns einbringen. Oder?
Ja.
Also das ist der Killer, wenn wir sagen, ich kenne das, von uns reden. Oder?
Ja. Ja. Okay. Mit dem ist es eigentlich schon fast ein bisschen gesagt, was das heutige Thema ist. Das ist Telefon 143 von der dargebotenen Hand. Und wir sitzen heute zusammen mit zwei Freiwilligen, die die Telefon abnehmen, regelmässig.
Gina, lachst du immer?
Nein, überhaupt nicht. Mir geht es so recht oft recht schlecht.
Willst du darüber reden?
Mit dir immer gerne. Ja, wie seid ihr dazu gekommen? Das zu machen oder machen?
Ich bin zwei Jahre, bevor ich gewusst habe, ich höre mit der Berufstätigkeit auf, bin ich am Nachdenken gewesen, wie geht das weiter. Und ich hatte dann eine Begegnung mit einer freiwilligen Person, die erzählt hat, dass sie das sehr gerne mache und dass der Ausbildungskurs sehr interessant sei. Mhm. Und das hat mich noch eine, das ist so ein bisschen wie ein Floh im Ohr gewesen und hat dann auch noch überlegt, ja, soll ich in ihre Politik, soll ich in eine Partei eintreten, wenn ich pensioniert bin, oder soll ich Wanderwege sanieren und so. Ich habe eine Liste gemacht mit so Ideen, die ich wollte, neben meinen persönlichen Interessen. Und dann ist mir das aber nicht mehr weg. Und dann habe ich mich gemeldet und dann hat es ein Aufnahmeverfahren gegeben und habe immer mehr gemerkt, das ist das, was ich brauche, wenn ich nicht mehr berufstätig bin, dass ich wieder mit Menschen zu tun habe, weil ich vorne schon Beraterin tätig war, habe ich gemerkt, das würde ich vermissen, wenn ich nicht wieder Geschichten hätte.
Ja.
Geschichten und ein Team. Und das habe ich jetzt beides. Sowohl Geschichten von Menschen am Telefon und ein Team, wo mich begleiten, die Weiterbildungssituationen oder in Supervision.
Mhm. Und wie lange machst du das schon?
Ich bin ganz neu dabei, ich bin erst seit einem Jahr dabei.
Ja.
Und lustigerweise bin ich auch ausgebildet worden von meinem heutigen Partner. Ich bezeichne dich als Leo, das sind unsere Nicknames, weil wir anonym arbeiten am Telefon. Und du bist mein Mentor gewesen. Du hast mich mit ausgebildet in den Praktikas. Und das war sehr, sehr spannend gewesen, ihm zuzuhören haben dürfen, mitzuhören bei den Gesprächen, die du hast geführt. Und jetzt sitzen wir hier und du bist ein alter Hase. Und du erzählst jetzt, wie du dazu bist gekommen.
Ja, seit 6 Jahren. Das sind jetzt lang 6 Jahre. Es ist wirklich etwas, was mich immer noch beeindruckt, dass hier im 143 Leute gibt, die seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren da sind. Mhm. Und sie sind ja freie Mitarbeiter, wir sind ja nicht bezahlt. Und zeigt auch ein bisschen, wie enorm viel wir selber können daraus lernen und mitnehmen, uns wirklich so Futter gibt. Sonst würden wir sicher nicht so lange bleiben, weil es ist, wir sagen so 20-25% Anstellung eigentlich. Also 6 Jahre, wir waren gleich wie bei der Vesna. Pensionierung in Sicht, das mache ich nachher. Und ich dachte, ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen hören und vielleicht eine Ausbildung gehen und dann nachher, anderthalb Jahre später, wird man so nicht da ist, der Einstieg. Aber ich sehe, nein, entweder mache ich die Ausbildung, fange ich an oder warte ich. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, mal, ich will das. Ich kann das wiederholen, was du gesagt hast, weiss noch. Einfach Geschichten, Leute. Und nicht nur Tragödien, einfach auch. Es gibt auch wahnsinnig schöne Momente, also man kann lachen zusammen. Es ist nicht nur immer ein Drehen von Problemen. Ich nehme enorm viel aus diesen 6 Jahren für mich. Ich denke mir ganz stark, was man lernt. Und dann gibt es einfach die Sachen, die einem dann wirklich dann packen und man bleibt. So etwas, was ich immer wieder, jedes Mal, wenn ich da bin, immer wieder berührt ist, die Eingangsfrage von jemandem anruft, habt ihr Zeit? Habt ihr Moment Zeit? Habt ihr schnell Zeit? Und der, ja, das ist so, das kennen wir alle zusammen im Duss, oder? Gehen wir schnell eins ziehen, ich rufe dir dann noch schnell an. Und das ist auch schön, dann können wir sagen, wenn jemand anruft, habt ihr Zeit? Sagen, ja, ich habe Zeit. Ja. Ich bin da für euch. Und das ist auch für mich sehr schön und ich finde es wirklich etwas ganz Wichtiges, das Zeiten anschenken.
Wie ist das, wenn ihr so ein Telefon entgegennehmt? Weil ich kenne das, wenn ich schon irgendwie instabil bin und dann erzählt mir eine Person, dass es ihr oder ihm nicht gut geht, dann habe ich das Gewicht dann gleich auf den Schultern. Oder irgendwie, logisch kann man es manchmal auch teilen und wie zusammenstemmen, aber ich stelle mir das gleich auch belastend vor, die Arbeit, die ihr macht. Also es ist jetzt wie, du sagst, es ist mega bereichernd, aber gibt es auch Momente, wo ihr an eure Grenzen kommt? Also was noch zu viel wird?
Hättest du?
Ja, auf jeden Fall gibt es das. Belastende Momente sind vor allem dann, wenn man sich hilflos fühlt. Und das kommt durchaus immer wieder vor, weil wir eigentlich auch wegen dieser Anonymität und weil die Person ja nicht da ist, wir eigentlich ein bisschen die Hände gebunden sind. Und wir haben ja auch nicht die Aufgabe, eigentlich zu retten, sondern wir sind da, für sie für sie zu begleiten. Und sie wollen oft nur verstanden werden. Und das ist aber eine sehr wichtige Rolle. Und gleichzeitig, wenn aber noch ein Druck da ist, jemand ist suizidal oder jemand ist sehr verängstigt, dann ist für unsere Mittel relativ klein. Mhm. Und trotzdem erstaune ich, wie oft es uns gelingt, aus diesem kleinen Gespräch ein Stück Beruhigung reinzubringen. Mhm. Das wäre das Erste, was mich belastet. Mhm. Willst du mal ein anderes Beispiel nennen?
Es gibt natürlich Sachen, also wenn Kinder involviert sind, Gewalt zu Hause, häusliche Gewalt, das sind Sachen, die ihn ziemlich berühren. Und die Frage, kann ich das, wie gehe ich damit um, wie bin ich nicht belastet, wie gehe ich hier raus mit einem Rucksack voll Probleme, die Leute haben, und Gott, so zu viel hätte ich noch das und das müssen sagen. Die Frage, die muss sich wirklich jedes vorher stellen. Und dann, wenn es da ist, dann auch schauen, wie es jetzt damit umgeht. Ich habe da, das kennst du, ich habe da mein Bild, wo mir eines ziemlich am Anfang in der Nacht, nach einer Nacht im 143 heimgefahren bin mit dem Velo, ist mir das wirklich so banal, es ist für mich immer noch etwas, was mir nach 6 Jahren noch hilft, ist der Heißluftballon. Ja, ich habe mein Leben lang immer gerne Heißluftballon gebastelt. Und das da tust du ja bäscheln, leimen, weißt, Ring und viel mal verzieren. Also gibst du dir Mühe, bist dabei, gibst Herzblut rein. Und dann kommt ja der Moment, wo du den Ballon lässt fliegen. Und dann fliegt er. Und dann gibst du einen anderen, Macht, einen anderen Gewalt. Und das ist für mich ein Bild, das für mich sehr gut gestimmt hat. Dass so am Schluss von einem Telefon, wo man, wenn es irgendwie geht, probiert, so ein bisschen abzurunden. Aber das Problem ist nicht gelöst, natürlich in dem Sinn sicher nicht. Aber wenn es ein bisschen abgerundet ist, und dann auch abhängen und sagen, oh, jetzt flieg. Jetzt musst du alleine fliegen wieder. Mhm. Das ist so ein Bild, das nützt mir enorm viel. Also eine andere Macht übergeben. Und das andere auch noch, so zusammen im Boot hocken. Es kommt ja auch vor, dass, vielleicht kommen wir später noch darauf, dass ja Sachen gesagt werden, die bei uns einiges anklingen aus der eigenen Erfahrung heraus. Mhm. Und ich glaube, wenn man so in einem normalen, in einer Beziehung mit Freundinnen und Freunden redet, kommt das sicher zur Geltung. Ja, das kenne ich auch, wie hat das so gemacht und so. Und dort sind wir ja sehr zurückhaltend. Es geht ja nicht darum, uns dort zum Zentrum zu machen. Und das war für mich auch so ein Bild gewesen, wir stellen uns ein Boot vor, irgendwie auf der Aare, wo jetzt Schlingere kommt, und ich bin da. Und was ich höchstens machen kann, ist zu diesem Boot hergehen, es vielleicht heben und miteinander durch die Stromschnelle durchgehen und dann wieder muss gehen, wie der Heißluftballon. Mhm. Und für mich ist ganz wichtig, und das musste ich lernen. Und dort hatte ich wirklich am Anfang noch ein bisschen Knurz gehabt, lernen, nicht ins Boot zu hocken vom Gegenüber. Ja. Und dort bin ich selber in diesem Strudel drin. Also dort immer spüren, ja, ich darf mich auch eingeben, schon, aber nicht ins Boot hocken vom anderen.
Wie lernt man das?
Mir dünkt einfach, ist es gewesen, dass ich bei einer Person ins Boot gehockt bin.
Ja.
Und merke, dass es nicht gut ist. Dass es dann einfach zu eng wird. Mhm. Dann musste ich bremsen. Ich weiss nicht, wie das bei dir ist. Ich kann ohne weiteres, also übrigens habe ich das dann auch zum Thema gemacht, bei uns, wir haben ja Rundinnen, wir haben Leute, die uns ausgebildet haben, wir haben Sitzungen mit den freien Mitarbeitenden regelmässig, dass der dort zur Sprache gebracht. Mhm. Das ist etwas, was wir immer wieder überlegen müssen, wie machen wir das. Und ich habe dort Sachen gelernt, man kann sagen, ja, ich kenne das, ich habe das auch mal erlebt, Punkt, und dann aber wieder weg sofort. Nicht sagen, oh nein, ist das passiert, und das, dann habe ich das gemacht und so. Mehr so im Sinn für zu zeigen, euer Gegenüber hat so etwas auch schon erlebt.
Das sollte man doch, glaube ich, eigentlich generell nie im Alltag. Auch wenn Leute mit zu dir kommen, mit ihren Problemen, kannst du ihnen wie Tipps von deinem eigenen Leben, das wollen ja Leute eigentlich gar nicht unbedingt. Meistens weiss ich ja nur, dass du ihnen zuhörst. Wenn ich jetzt jemandem da anrufe, vielleicht ein kleiner Tipp hilft schon, aber meistens denke ich, ja, du hast ja eh nicht das gleiche Leben wie ich. Also, meistens ist eigentlich viel schöner und viel angenehmer, wenn dir jemand Fragen stellt und sagt, wie gehst du dir dabei gegangen, wie hast du dich gefühlt, wie fühlst du dich jetzt? Das denke ich mir auch häufig, kommt man doch, wenn man sagt, man doch, gib gescheiter keine Tipps aus deinem eigenen Leben, sondern bis einfach da, bis eben jemand, der das Boot hat, und lass ihn dann wieder gehen. Genau. Mhm.
Ja, das alte Bild von den Ratschlägen, die Schläge sind.
Ja.
Das stimmige Bild, das auch stimmt. Ja. Man muss aufpassen. Aber eben, es ist ein Unterschied. Ich muss auch, ja, aufpassen ist übertrieben, aber wenn ich in meinem bekannten Kreis mit Leuten ins Gespräch komme über irgendwelche Probleme, da tue ich schon darauf achten. Es klingt mir eigentlich auch, dass ich nicht in 143er-Modus reingehe. Es ist hier, bin ich anders als, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, das glaube ich. Gibt es wie Fragen, die ihr gemerkt habt, so, die wirken einfach immer oder fast immer deeskalierend für eine Situation? Oder wie so mit, wenn ich diese Frage stelle, dann hole ich meine Gesprächspartnerin oder meinen Gesprächspartner etwas oben runter.
Ich mache gute Erfahrungen, wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr aufgebracht ist und oder sehr, sehr verzweifelt ist. Also die Stimme ist ganz intensiv und laut oder auch angriffig. So, dass es lohnt, das nochmal schon mal auszusprechen. Zum Beispiel, oh, jetzt habe ich wirklich den Eindruck, ihr seid wirklich ganz fest sauer. Also, dass sie auf der emotionalen Ebene einfach gerade das nur benennen, was sichtbar ist, um das ein bisschen fernzuhalten von mir, weil manchmal dürfen sie einmal stark angreifen, weil wir dann auch nicht die richtigen Personen sind. Und dann lohnt es sich wirklich einfach mal das benennen, was ist. Auch jetzt sind so laut und wütig, dass er auch mehr so laut anfährt. Das ist so eine von den Möglichkeiten, ein bisschen Distanz zu gewinnen. Eine andere ist, etwas zusammenzufassen. Wenn jemand sehr stark emotional ist, dass ich sage, oh, darf ich euch kurz unterbrechen? Ich würde das gerne mal zusammenfassen, was ich jetzt alles gehört habe. Und das gibt dann nachher so die nötige Ruhe rein oder ein bisschen Steuerung ins Gespräch.
Und eine Distanz.
Und eine gewisse, gesunde Distanz.
Genau, und man zeigt vor allem, also nicht nur für dich, eigentlich auch für die anderen. Ja. Man zeigt ja den Leuten vor, so, wie siehst du jetzt von außen eigentlich aus?
Mhm.
Und so, was hast du mir jetzt alles erzählt?
Ja, und sie fühlen sich auch oft abgehoben, wenn ich ihnen das Gefühl formuliere, das sie haben, sind sie ja oft erst bewusst, ah ja, stimmt, ich bin wahnsinnig geladen.
Genau, ja.
Und nachher kommt meistens eine Ruhe ein rein.
Ja.
Ja, das Verbalisieren, was ihr auch manchmal habe ich gehört, so das probieren das, was mich beschäftigt, zu verbalisieren.
Mhm.
Ja, sie rufen an, vielfach rennt da jemand oder fängt Faden gerade nie. Und dann ist es, ja, es ist schwierig manchmal am Anfang, aber dort einfach Geduld haben und probieren. Manchmal sind sie nur noch der Berg und dann erzählen du vielleicht auch, was dich vorher der meisten beschäftigt, dass der das Telefon in die Finger genommen hat. Und das sind ja meistens unwahrscheinlich viele Sachen verwoben sind miteinander. Und nachher probieren mal einfach einen roten Fädel zu ziehen und mal etwas anzuschauen und nicht einfach nur noch den Berg sehen, das ein bisschen abbauen.
Wie lange sind die Gespräche da oben?
Wir haben so einen Richtwert von 20 Minuten, gell, so eigentlich.
Genau, das heisst aber, dass jemand auch nur 5 Minuten da ist und selber das Telefon beendet. Oder es dauert manchmal 30 oder 40 Minuten. Im Einzelfall kann es eine Stunde gehen, wenn gerade niemand auf der zweiten Linie kommt oder wenn etwas sehr akut ist. Aber so der Richtwert ist so 20 bis 30 Minuten.
Ja, also es ist nicht immer einfach, irgendwie den Schluss zu finden. Das ist ja auch noch eben. Aber wenn man dann merkt, dass dann einfach wirklich das Hamsterrad nur noch dreht, dass man dann probiert mit gewissen Gesprächstechniken, wir wissen einfach so ein bisschen, wie man wieder, wie bei mir zum Beispiel viel am Anfang von einem Gespräch irgendein Stichwort auf, und ich das Gefühl habe, hoppla, da haben wir angefangen, dass man am Schluss wieder ein bisschen den Bogen zum Anfang, wie geht es nicht jetzt?
Gleichzeitig finde ich das etwas vom Schwierigsten für mich, den Schluss zu finden. Eben weil man das Gefühl hat, jetzt könnte man mit ihm da zwei Stündchen zusammenhocken, oder? Das ist so viel und so dicht und er wiederholt sich oder sie wiederholt sich. Und ich finde das für mich etwas vom Anspruchsvollsten, zu einem wertschätzenden Schluss zu kommen. Nicht, dass der andere oder dass die andere sich so abgewimmelt fühlt. Und das, an dem arbeite ich noch jetzt. Das ist total schwierig, zu einem guten Schluss zu kommen, dass der andere nicht das Gefühl hat, aha, jetzt hat sie keine Zeit
mehr. Wir sind wie im Alltagsgespräch auch so.
Ja.
Also.
Item, ja. Nein, das sehe ich, ja. Das,
Ja. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Aber es ist schon eine gute Übung. Man einfach, man kennt ihr auch, man kann im Privaten, man kann das stundenlang irgendwie meine Spatzen verdrehen. Du hast es, weißt du, hast es angetönt. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, für Leute, die 143 überhaupt nicht kennen, wir immer zwei Linien. Und wenn wir mit jemandem am Telefon sind, sehen wir, dass die zweite Linie läutet, also dass jemand reinkommt. Und wenn wir ein Notfalltelefon sind, sind wir im Prinzip verpflichtet, das abzunehmen, das Telefon. Also dieser Person mal zu sagen, ich bin auf der zweiten Linie, bleibe dran, ich komme wieder. Mhm. Und dann nehme ich die zweite Linie ab und frage und muss dann einfach kurz entscheiden, kann ich sagen, ja, könnt ihr ein bisschen später anrufen, ich habe noch gerade jemanden am Telefon. Oder unter Umständen auch sagen, das ist jetzt wirklich etwas, wo also ist für immer, für alle ist es dringend, oder? Aber der einfach zu sagen, hört, bleibe dran, ich komme zurück. Und wieder zurück zum ersten Gespräch gehen und dort dann probieren, den Schluss zu finden. Mhm. Und manchmal auch noch kann gut sein, weil in diesen vielleicht 20 Sekunden, wo ich in einer anderen Linie bin, die Person, die wartet, auch wieder ein bisschen büschen kann. Und noch schauen, ja, was ist mir jetzt noch nicht klar? Also das ist manchmal auch noch eine Hilfe, die zweite Linie. Aber das ist von meiner grössten Schwierigkeit, die ich habe. Du bist in einem Gespräch, merkst, das läuft gerade gut und dann kommt die zweite Linie, jemand tut sich auf und dann sagst du, Moment, das ist die zweite Linie. Ja, ja hey, wer bin ich denn? Oder, also das ist schon noch schwierig.
Seid ihr denn häufig alleine? Oder sind aber zwei Leute gleichzeitig?
Wir haben so verschiedene Schichten, aber wir sind in den Räumen, wo wir telefonieren, sind wir alleine.
Ja.
Gibt es auch bei den Leuten, die euch anrufen, Leute, die eigentlich so ein bisschen Forderungen stellen, also eine ganz, ganz klare Vorstellung haben, was ihr jetzt liefern solltet am Telefon.
Das ist wenige, aber die haben wir. Das sind oft Leute, die vielleicht eben sogenannte Fehlanrufende, die uns irgendwo als eine Person wahrnehmen und erwarten, dass wir jetzt ihnen sagen, wie sie aus diesen Schmerzen rauskommen. Und gleichzeitig haben sie die Erfahrung gemacht, dass wir ihnen die Schmerzen ja leider nicht nehmen können. Und sie formulieren es aber gleich, hey, was kann ich machen, dass ich weniger Schmerzen habe. Dass sie einem grosse Erwartungen an einem haben. Oder bei der Suizidalität ist ja das ist immer sehr heikel, das müssen wir immer total ernst nehmen.
Ja.
Gleichzeitig ist ja das auch, also sie sagen dir, ich werde jetzt gehen und ich werde einfach jetzt noch mit euch die Momente zusammen verbringen. Und gleichzeitig ist es ja ein Stück weit auch ein Appell zurück ins Leben, wenn jemand noch in diesem Moment uns anruft. Und dort ist auch eigentlich eine Erwartung da, mach etwas mit mir, wo gut kommt. Ich werde ja letztlich doch nicht sterben. Das sind jetzt mal die zwei Ideen, Beispiele, die ich habe, bezüglich starken Erwartungen.
Ja, aber meistens ist es schon so, sie wissen ja, dass wir das ihre finanziellen Probleme, ihre Beziehung nicht retten, respektive verbessern. Das wissen eigentlich alle. Aber gleich kommen die Erwartungen. Ich habe manchmal auch die Erwartungen mehr, dass sie vielleicht ein bisschen mehr können helfen können, oder? Und es gibt schon Situationen, wo ich schon denke, ja, das wäre jetzt oder jemand, der so alleine ist und irgendwie dringend in die IKEA müsste, irgendein Möbel holen oder zurückbringen und denke, das wäre jetzt für mich kein Problem mit meinem Auto, das zu machen. Aber eben, das ist natürlich der. Oder jemand anderem privat würde ich sagen, komm, ich habe Zeit. Aber das können wir nicht. Ja.
Wir können natürlich noch die sehen, die ganz klare Informationsfragen haben, also die klare Fach. Adressen wettet. Ja. Die haben ein ganz klar definiertes Problem und sie sagen, sie brauchen Hilfe und wollen gerne sich noch jemand melden.
Zum Beispiel, was für ein Problem?
Zum Beispiel das Thema Sucht oder das Thema, ich als Mutter bin gefährdet, dass ich meine Kinder schlage. Jemand, der eine Essstörung hat. Eine Gewalt natürlich. Aber das ist eine Minderheit, lustigerweise. Also es ist ein von uns her ein Angebot. Wir müssen am Anfang ja auf eine Art eine Zielformulierung haben. Also wir müssen schon das Anliegen abfragen. Also, was wäre euch jetzt recht? Ist es recht, wenn ihr mir könnt einfach erzählen könnt? Oder höre ich raus, dass ihr gerne fachliche Hilfe wollt? Und wenn sie sagen, ja, mal, ich werde auch noch froh um eine Adresse, dann kann ich das am Schluss noch einbringen. Aber oft sagen sie es nicht direkt und ich muss es also noch zuerst herausfinden, ob sie über das Gespräch aus noch eine Fachstelle brauchen. Und für das haben wir eine wunderbare Sozialkartei, wo ich mich ständig weiterbilden muss, weil ich gar nicht alle Institutionen kenne, die es gibt. Und das ist eigentlich auch ein lehrreicher Teil unserer Arbeit, dass wir Institutionen kennenlernen, die es gibt. Also das ist sicher auch mit grossen Erwartungen verbunden. Kannst du mir gerade eine Adresse nennen? Also jemand hat letztens auch eine Dating-Adresse für ältere Herren. Da habe ich keine gewusst, dann bin ich rasch googeln und ja, habe eine gefunden. Und ja, er war begeistert, er war sehr sympathisch, weil er hat kein E-Mail und kein Handy. Also ja, habe ich ein Telefon gebraucht und das gibt es jetzt auch noch so viel.
Nein, ich muss auch googeln.
Ja.
Ja, das ist sicher auch.
Du hast vorhin von V-Anrufen geredet, hast du es so gesagt, glaube ich, oder?
Viel
anrufen.
Viel,
ja, viel anrufen, ja.
Aber
die Anrufe gibt es auch. Okay, aber ich habe jetzt mehr verstanden, wegen, was sind Anliegen, wo das 143 da ist dafür und was sind Anliegen, die eigentlich nicht da wären dafür?
Bei uns sagen sie immer, wir sind für alles da. Aber wenn jetzt ganz klar sexuell motivierte Anrufe kommen, ja, sagen wir, hört, wir sind kein Sextelefon. Da gibt es andere. Dort müssen wir einmal sicher Nein sagen.
Kinder. Es gibt auch jugendliche Kinder, die wie wir das auch gemacht haben. Oder auch Leute, die irgendwelche komische Fragen. Mir kommt das nächste Globibuch raus und so etwas.
Ja.
Da probieren wir einfach auch ruhig zu bleiben und ihnen auch zu sagen, hör, das ist ein Notfalltelefon. Hier können Leute anrufen, denen es ganz schlecht geht, die dringend mit jemandem reden wollen. Und dann sperrt ihr jetzt, und das ist schade. Und meistens gibt es dann kein Zweites. Man hat die Möglichkeit, solche Telefone auch Leute, die zum Beispiel stark alkoholisiert sind und man einfach mehrmals gesagt hat, hört, die sind alkoholisiert, man hört, man kann trinken. Und das Gespräch ist sehr schwierig, wir sind gerne für euch da, aber ruft doch an, wenn ihr nüchtern seid. Also das voll ansprechen. Mhm. Und es kommt vor, dass die Leute halt gleich noch einmal anrufen, in der Nacht. Oder? Nacht ist so ein Zeitpunkt, wo viel eben noch Alkoholrolle spielt. Und dort haben wir auch die Möglichkeit, mit der entsprechenden Ankündigung jemanden zu sperren. Für 4, 6 oder 8 Stunden. Dann sind die gesperrt. Und dann hören die, wenn sie wieder anrufen auf dem Bändchen, ein Gespräch ist im Moment nicht möglich, rufen dann später wieder an. Mhm. Das ist eine Notbremse, aber die haben wir. Und die können wir zwischen ihnen
auch
ziehen.
Und das können wir auch kommunizieren natürlich.
Ja, aber das wird mit Ankündigung wird das gemacht. Ja. Das, ja. Genau.
Die reden jetzt immer von Telefonanrufen, aber es gibt ja auch Online-Chats.
Genau.
Ja. Wer beantwortet die? Der auch dir? Oder?
Es gibt Leute, die. Wir haben einen Zusatz, nebenbei Ausbildung für Leute, die im Chat sind oder Mail. Chat ist wirklich Chat hin und her. Mhm. Mail kann man warten. Ein Mail kann man am nächsten weitergeben, der in der nächsten Schicht kommt. Ja. Das hoffe ich nicht. Ich bin nicht im Chat. Vielleicht gar nicht mal einmal. Ich bin im Moment noch so, dass ich einfach ganz stark die Stimme brauche. Ich habe keine Stimme. Darum kann ich nicht sagen, wie das läuft. Aber es ist schon etwas, das sicher ausgebaut wird, wo mehr von uns sich auch wieder interessiert, für das auch zu machen, wo es entspricht einem Bedürfnis.
Genau, ja, auch nicht nur mehr von euch interessieren sich, sondern auch von außen.
Ja, die Jüngeren. Ja.
Genau,
wir wählen eher Chat.
Ja.
Genau.
Ja. Und Kinder, oder? Es gibt 147 von Berühmten, das sind Jugendliche. Dort ist auch weniger, nach meinem Wissen, ist weniger mit Anonymität. Dort müssen wir reagieren vom Telefon aus. Das können wir nicht. Wir haben absolut keine Möglichkeit zu intervenieren. Ausser wir sagen dieser Person, hört, braucht ihr Hilfe, hättet ihr Sanität. So ist es für euch organisieren, aber dann müssen wir euch ein Nummer auch geben. Erst in solchen Situationen, aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja.
Ich möchte noch etwas zu den Fehlanrufenden sagen. Ja. Das macht bei uns wahrscheinlich etwa 30-40%. Das ist jetzt einmal eine Bauchschätzung aus. Das heisst, wir haben am Telefon oft Anrufende, die kennen wir alle. Und die hat zur Qualitätssicherung, also dass wir in der Fachaustausch, in der Supervision über die Person können reden, hat in die eine Art Bezeichnung.
Ja.
Mann aus dem Westen oder irgendwie so. Und dann wissen wir alle, jetzt reden wir über den Mann aus dem Westen. Und weil die uns sehr, sehr herausfordern. und auch belastend sein? Das war eine der ersten Fragen, weil die viel Anrufenden oft mehr Mühe haben, etwas zu ändern an ihrer Situation. Das können chronisch erkrankte Menschen sein, psychisch erkrankte. Und die sind zum Teil sehr allein. Also nein, sie sind fast immer sehr allein, die anrufen. Und mit ihnen reden, das ist eine ganz besondere Herausforderung, weil sie oft anrufen. Sie können pro Schicht 2-3 Mal oder über 24 Stunden mehrmals. Oder, und sie kommen oft mit wiederkehrenden Themen. Und die Schlaufen zu durchbrechen, das ist dann die Kunst. Und wir probieren das in unseren Supervisionen irgendwo zu beeinflussen. Ich finde die auch schwierig. Gleichzeitig sind es aber sehr spannende Fälle für mich, also Anrufende, weil ich sehe da innen in Lebenswelten, wo mir fremd sind, weil die sie oft, also die dort so konfabulieren, sie dort zum Beispiel Geschichten erfinden, wo ganz klar ist, das ist jetzt nicht objektiv richtig, sondern sie fantasieren das. Sie sind verwirrt, für uns wirkt es irrational oder so. Mhm. Und dort in das Geflecht hineinkommen, das ist enorm schwierig. Und die Leute eben oft immer wieder an und haben wieder eine wahnsinnige Geschichte. Mhm. Und die ist oft bedrohlich, also da ist dann vielleicht der Putin im Garten oder die Nachbarin ist mir in die Küche gehen, Kaffee stellen und die sind in Angst und das ist ganz... ganz schwierig. Und dass sie eben oft viele Anrufende, die uns haben, nebst einem Helfergrüppli, die sind nie alleine, die haben irgendeine Beiständin, die haben eine Sozialarbeiterin, die Spitex, Psychiatrie. Und uns gibt es dann auch noch. Uns können sie halt jederzeit anrufen. So.
Die haben eigentlich schon ein Netz, das sie auffahren, mehr oder weniger.
Ja.
Aber wo sie halt so alleine sind, die Leute sind dann noch euch.
Aber es gibt viele, die gar kein Netz haben. Und das ist dann auch schwierig für uns. Weil die Einsamkeit, wir probieren ja unsere Gespräche ein bisschen in die Büschel, damit wir auch für die Statistik wissen, was sie ist. Beziehungsproblem, ist Angst vor dem Tod, finanzielle Schwierigkeiten und. Und Einsamkeit ist etwas, das sehr häufig vorkommt. Und die regelmässigen Anrufenden, die du erzählt hast, das sind ja solche, die einfach vielfach sehr einsam sind. Und das ist eine Herausforderung, die du antönst. Wenn die mehrmals pro Tag immer wieder anrufen, und es sind ja immer die gleiche Person, dann kommt die nächste Person, gibt sich noch einmal Mühe, noch einmal zu hören, werden die abhängig. Also es ist eine Frage von der Abhängigkeit, die sie bekommen vom 143. Wir müssen immer sagen, wir können nicht eine Freundin, einen Freund, einen Kollegen setzen, wir können nicht zusammen kämpfen, wir können nicht zusammen mal einen Ausflug machen. Und wenn sie das nicht haben, suchen sie die Nähe immer mehr und mehr bei uns. Und dann müssen wir auch lernen, zu distanzieren. Das ist manchmal für, also ich finde es für mich manchmal auch schwierig, mich zu distanzieren.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und das ist etwas, was viele Leute erstaunt, wenn sie hören, dass beim 143 ein grosser Anteil an Leuten sind, die mehrfach anrufen. Aber es sind eben Leute, die ich auch merke, wenn die mit ihrem Anliegen, das sie bei uns auch immer wieder kommen, im Bekanntenkreis, mit Partnern, mit Freunden immer wieder kommen, die haben es einfach. Die mögen nicht mehr hören. Oder? Das hätte ich auch so im Privat. Oder? Darum ist es wichtig, hier haben sie jemanden, der ablässt, aber gleich einfach die Stand zu warten.
Ja. Was mich jetzt noch wundern nimmt, ist so, ich glaube, Ricardo und ich wären nicht zu diesem Podcast gekommen, wenn wir nicht selber sehr nahe Berührungspunkte mit psychischer Gesundheit hätten. Wie ist das bei euch? Ist das eigentlich etwas, was euch fasziniert? Ist das etwas, wo ihr das Gefühl habt, da könnt ihr einfach viel geben? Oder habt ihr selber Krisensituationen überwunden und wollt es wie weitergeben? Also, wir können euch so viel erzählen, wie ihr mögt. So.
Wie jedes Leben hatte ich auch Krisen gehabt. Nicht unbedingt die grössten in der Kinder- und Jugendzeit, also, sondern mehr als Erwachsene. Also ich habe starke Beziehungsprobleme, also eine Beziehungssituation gehabt, eine ganz schwierige, eine Dreiecksbeziehung, die sehr viele Jahre gegangen ist, wo wir schon Kinder hatten. Und ich hatte eine erkrankte jugendliche Tochter, die eine Essstörung gemacht hat. Ich habe ja früher eine Psychologie studiert. Ich habe mich immer für die psychische Gesundheit interessiert. Und war eine scheue Jugendliche. Aber alles, was so introspektiv gelaufen ist, da war ich ganz wach und interessiert. Und das hat dann auch zu dieser Berufswahl geführt. Und ich bin die ersten Jahre auch in der Psychiatrie gearbeitet und habe noch einen, aber dann eine schlenkere Beratung gemacht. Ich war noch in der Berufs- und Laufbahnberatung und habe eigentlich schon auch gefallen an Hürden. Also mir finde ich das interessant, welche Hürden hat jeder Mann, ob das in der Laufbahn ist oder psychisch oder physisch oder beziehungsmässig. Ich finde das an sich immer ein spannendes Thema. Von dort her ist es auch eine Neugier und ein Interesse, mit Leuten zusammenzukommen, die mir nicht einfach erzählen, was alles rosa-rot läuft. So.
Das ist nur, eben bei, ich kenne noch Leute, die wirklich gar keine Berührungspunkte haben und er völlig aus der Wolke fallen, weil sie hören, dass es Leuten schlecht geht, weil es wie nicht in ihre Lebensrealität hineingehört. Und darum habe ich wie schon das Gefühl, wenn man, also für das wir jetzt hier so zusammenhocken und das Gespräch führen, haben wir auch alle irgendwo das gemeinsam, dass wir dort Erfahrungen haben gemacht. Wie war das bei dir?
Ja, auf alle Fälle. Also, ich glaube, dass auch alle bei uns haben eben ihre schwereren Zeiten durchgemacht. Wir haben auch gelernt, darüber zu reden. Und sicher darf das nicht eine Therapie sein für uns, für irgendwelche Probleme, die wir aus der Welt schaffen können. Bei mir war es so, ich bezeichne mich als abstinenter Alkoholiker. Also Alkohol hat eine grosse Rolle gespielt in meinem Leben, die auch sehr viel Negatives natürlich mit sich gebracht hat. Bin nachher auch in die Klinik in Südhang. Zweimal sogar. Zuerst mal geht wieder voll wieder reingehauen, weil das soziale Umfeld hat dann nicht reagiert. Zweimal, das war vor 6 Jahren gut gewesen, und seitdem bin ich wirklich absolut abstinent. Ja, ich habe so hinter mir ja absolut keine Mühe, wenn Alkohol getrunken wird. Für mich ist das einfach vorbei. Und das ist vielleicht das, was ich vorhin angetönt habe. Ich werde sehr häufig konfrontiert mit Alkoholproblemen. Und dort hat es mir genützt, dass ich weiss, wie das ist.
Ja.
Ich finde, es ist gut, selber mal gemerkt habe, wie man sich fast verschämt. Wie man schweigt darüber. Wie man also ganz konkret eine Tenner-Runde kennt. Nicht, dass man immer in gleich Tenner geht, und die kennen den einfach langsam, sondern eine Runde dreht und man sich grausam schämt. Das kennen vielleicht Leute, die scheinbar viel rauchen, die sagen, habe ich Zigaretten, in Panik kommen, wenn man zu wenig Zigaretten hat, noch, wirklich noch vielleicht ein Päckchen mehr. Also, und das ist bei den Alkoholikerinnen und Alkoholikern auch so, also, dass sich die gut eindecken. Und dort ist für mich nachher im zweiten Mal im Südhang, und das nützt mir hier auch, ist mir aufgegangen, wie gut es ist, wenn man einfach darüber reden. Also man steht natürlich wirklich in der geschützten Situation, aber man merkt halt, wie gut es ist, wenn man einfach darüber redet. Und ich habe das auch sehr schön gefunden von euch zwei, dass ihr eigentlich von Anfang an auch dazu gestanden seid, zu einer Störung, die man hat, wo einem enorm viel auf Boden geben kann, für andere zu verstehen.
Ja, ich denke auch, dass eben das darüber reden, wenn man, ich glaube, man kann wie so ein Vorbild für sich selber sein, aber auch ein Vorbild für andere. Eben so wie jetzt am Telefon kann man die Leute abholen, in einem positiven Sinn, eigentlich, die jetzt gerne würden, darüber reden. Und dann kann man sie eigentlich noch gut reden darüber und gut Leute und hey, red doch mal mit jemand anderem und so. Und jetzt würde ich sagen, ihr seid vielleicht sicher ab und zu auch. Und ich denke auch, das ist wie so, jetzt, dass wir mit euch hier reden, und dass die euch jetzt so schön geöffnet haben, ich denke immer, dass es nützt so viel, wenn man generell immer Kommunikation als Mittel braucht, für dass es einem dann ein bisschen besser geht. Und wie du sagst, man merkt, wenn man darüber redet, dass andere Leute auch anfangen darüber reden. Also ich habe mir jetzt so eine bekannte Person von mir gesagt, nachdem dass ich den Podcast gehört habe, habe ich mit meiner Tochter darüber reden, wie es mit ihr läuft, mit ihrem Körperbild, mit dem Essen und so. Und das ist doch eigentlich genau das, was man so gerne würde erreichen, dass Leute reden eben eigentlich.
Es gibt, wenn ich es darf, ich habe es vorhin noch gesucht und gefunden, Das denke ich so etwas Schönes, was so viel über das sagt, über das darüber reden und über das 143 ist ein Gedicht, ein kurzes, vom Fried, vom Erich Fried. Aufhebung, darf ich das schnell
ja, bitte, sagen? Ja,
das
ja.
ist für mich wirklich einfach das 143. Aufhebung, sein Unglück ausatmen können. Tief ausatmen, so dass man wieder einatmen kann. Und vielleicht auch sein Unglück sagen können in Worten, in wirklichen Worten, die zusammenhängen und Sinn haben und die man selbst noch verstehen kann und die vielleicht sogar irgendwer sonst versteht oder verstehen könnte und weinen könnte, das wäre schon fast wieder Glück. Erich Fried. Also das, was mich beschäftigt, probiere in Wort zu fassen, zusammenzufassen und mir nachher probiere vielleicht auch nachzufragen. Immer, habe ich es richtig verstanden, das probiere ich ein bisschen zu kanalisieren.
Ja, das finde ich auch mega schön.
Das finde ich, das ist für mich so A und O eigentlich mhm. vom 143.
Ich möchte noch auf die Qualität von der Ausbildung und von der gegenseitigen Unterstützung in unseren freiwilligen Gremien zu reden kommen. Weil ich glaube, das macht viel aus, dass wir sehr offen sind, also dass wir einander unsere Geschichte nicht gerade ins Kleinste erzählen, aber jeder weiss ein bisschen vom anderen, mit denen man näher zu tun hat, ein bisschen von seiner Vorgeschichte. Und die Ausbildung ist auch sehr darauf angelegt, dass man durchaus auch persönlich wird und Selbsterfahrungselemente einbringt. Und ich glaube, das prägt dann noch einen anderen Umgang am Telefon, weil wir untereinander auch sehr achtsam und offen und vertraulich sind. Und ich glaube, das ist im besten Fall spüren, dass die am Telefon, weil die haben ja immer mit einer anderen Person zu tun, aber unsere Ausbildung oder unsere ganze Zeit, die wir miteinander sonst verbringen, führt zu einer Haltung, die ich finde, die ist sehr deckungsgleich mit dem, wie ich es im Leben mir vorstelle. Und das finde ich, ist ein Geschenk. Darum eben reden wir immer davon, was es uns eben auch gibt. Nebst dem, dass es viel Belastendes hat, hat es eben wahnsinnig viele Anteile, die wir bekommen. Sodass wir eben jahrelang offenbar bleiben, weil das ja so eine für uns als sinnstiftende Arbeit ist.
Ja, das sehe ich.
Mit was für einem Gefühl läuten die Leute am meisten an? Was ist es, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, welches Gefühl wird am meisten bei euch ausgelöst?
Also bei uns ausgelöst? Oder von
ja,
den Anrufenden?
Von den Anrufenden, welches Gefühl wird am meisten so ein bisschen übermittelt?
Ich brauche Verständnis. Also das Wollen ernst genommen werden, das ist glaube ich das Gefühl, das sie brauchen und sie signalisieren. Verstanden werden, würde ich es jetzt mal als Hauptanliegen.
Ja, und Empathie. Also es ist einfach so ein Wort, Empathie. Aber das ist einfach ganz enorm wichtig. Nicht verurteilen, empathisch sein, aufnehmen, hören. Und schauen, wie geht es dieser Person. Ja. Aber auch Hilflosigkeit.
Genau, das ist mein Wort, das ich wollte. Wird Hilflosigkeit so auch ein bisschen gespürt. Meistens, wenn man mit einer Person redet, spürt man ja so ein bisschen, wenn man ein bisschen empathisch ist, welches Gefühl dass die Person am meisten hat.
Und man probiert Ordnung reinzubringen,
genau,
das Gefühl des Chaos.
Genau, ist meistens das Gefühl des Chaos auch, aber vielleicht so eine Hilflosigkeit, so eine, wie so eine Undurchschaubarkeit von sich selber. Auch ein bisschen auch.
Und was wir immer noch haben, das ist nicht ein Trick, aber was ich immer noch wieder brauche, ist, es ist vorher schon genannt worden, ist, gut, dass der anruft. Also, man kann immer, auch jemand, der suizidal ist, kann man immer sagen und zu Recht sagen, hey, Wunder, gut habt ihr angerufen. Und das braucht für viele Leute sicher viel, so einen Telefonhörer zu nehmen und 143 zu drücken. Und dann kann man natürlich bei den ersten Anrufen auch offen noch fragen, ist es wirklich anonym? Habt ihr meine Telefonnummer? Das haben wir ja nie. Ja, null Idee, woher die Leute anrufen. Und, die Anonymität übrigens, die von uns auch sehr hilfreich, für uns auch sehr hilfreich ist, die Anonymität. Also ich kann auch viel, viel offener auf irgendjemanden zugehen, wenn es sehr nahe Themen sind. Ich glaube, im Alltag, auf jemanden, der suizidal ist, darauf anzusprechen, und zwar konkret darauf anzusprechen, ein bisschen dran zu bleiben, ein bisschen zu schauen, das ist enorm schwer. Hier fällt mir das viel, viel leichter. Also konkret habt ihr schon überlegt, wie... Ja, also ganz konkret darüber reden. Was würden eure Kinder darüber denken? Wie würden die reagieren? Ja, wir haben dort die Anonymität auch, die uns auch erlauben, wirklich auch Klartext zu reden. Nicht verletzend, aber etwas anzusprechen und nicht zu verpacken, allzu fest.
Weißt du, du hast noch ein schönes Beispiel gebracht, aber ganz ein einfaches eigentlich, dass jetzt der Herr hat angerufen, ist der, man sich immer so ein bisschen vorgestellt, auch die Gesellschaft stellt sich so ein bisschen vor, dass vor allem Leute, die suizidal sind, anrufen, vor allem Leute, die in der grossen Krise drin sind, aber ich habe auch noch die Statistiken gelesen, der Jahresbericht vom 143, und habe gesehen, dass viele Themen sind eigentlich einfach Probleme von Alltagsbewältigung, die nicht so geht. Habt ihr auch das Gefühl, so, dass es häufig auch das Problem ist und nicht nur Leute, die jetzt akut suizidal sind, sondern Leute, die einfach viel überfordert sind, gerade mit ihrem Berg von Alltagsproblemen?
Ja, ich würde das bestätigen. Das kann man fast jedes Mal herschreiben. Weil ich habe das auch gemeint, oder? An der Brücke, Telefon 143, genau, wenn du springen Leute an. Ich bin überrascht, wie wenig akute Situation, also ganz, ganz akute Situation wir haben, sondern es geht wirklich darum, Konflikte im Alltag anzusprechen oder die Einsamkeit anzusprechen, Covid anzusprechen, den Krieg, einfach Missstände, Sachen, die nicht gelingen, den Berg, den sie haben. Sie sagen auch, wir haben halt viele Baustellen. Das würde ich voll bestätigen.
Okay.
Ja, und wir brauchen das möglichst nicht allzu viel, das Bewältigung des Alltags. Das ist nicht alles, oder? Also irgendwelche Probleme, das spielt die Alltag rein, dann muss irgendwie damit umgehen. Wir probieren es schon ein bisschen mehr nachher einzuordnen. Also, wo ganz stark zugenommen natürlich ist die ganze Corona-Geschichte, wo wir sehr konfrontiert wurden mit Ängsten und mit, natürlich auch mit abstrusen Verschwörungstheorien, wo wir auch müssen zurückhaltend sein. Also, privat habe ich gegen ihn gesagt, du spinnst eigentlich, aber würde hier nie, das wäre auch nicht der Ort dafür. Aber Alltagsbewältigung ist ein bisschen aller Welt. Ich würde sagen, für mich so, ich weiß nicht, wie du das siehst, einfach so das Grundgefühl ist die Einsamkeit. Einsamkeit, alleine sein, ja.
Ja, natürlich. Wir haben ja mehrere Kategorien, die wir anklicken können. Aber es kommt so aus dem Alltag, vielleicht ist es mehr so, also und am Alltag ist natürlich Konflikt, Einsamkeit, Sucht, Gewalt.
Ja, oder auch, ich habe schon Leute gehabt, die mit mir wollen, ja, auch können diskutieren bei irgendeiner Abstimmungsvorlage. Also es war nicht gerade irgendwie etwas sehr technisch gewesen, aber so, ja.
Eine Überforderung und
Ja, richtig, ja.
Und es Leute ja doppelt so viele Frauen auch wie Männer.
Und wir sind viel weniger als die Hälfte der Männer hier, die am Telefon sind. Es ist ja so, also dort...
Ich glaube, Frauen sind sich einfach gewöhnt, mehr Hilfe zu holen oder reden über das Innere. Das ist, glaube ich, einfach ein Abbild von Gesellschaft. Die Zahlen sind steigend offenbar. Und ich denke, ich merke es hat viel mehr Männer als
Frauen. Es kommt, ist am das stellt mir schon ein paar auf. Ja. Es hat auch mehr, was sich interessiert, für hier zu arbeiten, Männer.
Ja.
Was ich wichtig finde. Das ist ja auch etwas, wo, gerade wenn wir reden von den Mehrfachanrufenden, die kennen unsere Stimmen zum Teil. Und mit denen können sie es vielleicht besser als mit anderen. Und es gibt, wenn es um Sexualität geht, merke ich, dass eine Frau vielleicht zurückhaltend ist. Und dann frage ich auch, ist es ironisch? Ich bin ein Mann, weil ich lieber mit einer Frau, dann müsst ihr später anrufen, aber ich bin gerne bereit. Und es gibt auch solche, die schon gesagt haben, ja, dann rufe ich später an. Und jemand, der sagt, ah, das ist noch gut, geht mal mit einem Mann. Und dann auch, das ist so, du hast die Weiterbildung angesprochen, wo ich eine ganz gute Erinnerung habe, einfach die Sprache ändert, wenn ich mit einem Mann rede, als mit einer Frau. Also es ist einfach rein der Ausdruck, jetzt müssen wir mal Nägel mit Köpfen einschlagen, ist für mich eher etwas, was ich mit einem Mann würde brauchen als bei der Frau. Mit dem Mann ist das so, zack, 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 viel mehr.
Aber es hat mich eher gedacht, du redest ja recht viel in Bildern. jetzt mit so hier,
ja, das ist schon etwas,
eine Methode, die du
auch ja, gerne wenn brauchst. Ja, wenn ich noch Zeit hätte, also würde ich wahnsinnig gerne noch mich vermehrt also mit Metaphern arbeiten.
Ja.
So. Also das ist schon etwas sehr Spannendes. Bilder, das ist etwas, wo viele Leute darauf reagieren, auf Bilder. Ein Bild, das für mich persönlich ganz einen wichtigen Stellwert hat bekommen, den ich hier auch brauche, der hier für mich ist passiert. Und jetzt habe ich daheim ja zügelt, einen riesigen Poster gekauft und da hängt bei mir ein Leuchtturm. Jeder braucht seinen Leuchtturm, der grosse, der, den ich wirklich ganz gross den ich anstrebe. Und dann gibt es so die täglichen kleinen Leuchttürme, die das Ziel darstellen. Mhm. Auf was lohnt es sich, herzuschaffen? Ja.
Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, ob ihr manchmal auch so Rückrufe bekommt, wo sich die Leute bedanken für ein gelungenes Telefon, das ihr habt.
Mhm. Ja. All das gibt es ab und zu. Entweder sagen sie, jetzt möchte ich euch, ihr seid es vielleicht nicht gewesen, aber ich möchte jetzt sagen, ich habe so ein wunderbares Telefon mit einer Kollegin von euch gehabt. Ich würde euch das sagen. Wir haben letztens ein Legat bekommen, jemand, der sehr viel Geld hinterlassen hat, weil sie sich bedankt hat für die viele Arbeit. Manchmal, wenn jemand sehr suizidal ist und man hat können abbringen davon, von der Eisenbahnschiene, gibt es manchmal das, was uns da besonders erleichtert, ein Rückruf. Ich bin jetzt daheim angekommen. Und das ist sehr angenehm für uns.
Ja, so nachher.
Aber selten.
Ja, aber es kommt immer wieder vor. Auch in der Nacht habe ich schon erlebt, dass ich nach der Sprechung dann läutet die Person am Morgen um 7 Uhr noch an und konnte schlafen und sich bedankt. Das hat jetzt wirklich geholfen, die Nacht. Oder ich frage viel am Schluss, wie geht es denn jetzt?
Ja.
Und es gibt viele, die sagen, jetzt geht mir besser. Und wenn man dann vielleicht nachfragt, wie es passt, und wenn ich nachfrage, warum geht es nicht besser, könnt ihr das so sagen, wo ich darüber geredet habe. Es ist einfach wirklich, es ist so banal, aber einfach das Rauskötzeln.
Oder wir haben auch ganz köstliche, viel anrufende Person, Frau, die oft sehr viel Kummer hat und manchmal läutet sie an und sagt, heute geht es mir so gut, jetzt möchte ich euch ein Lied vorsingen. Und dann bedankt sie sich und mich hat Freude und sie hat Freude, dass sie mal können von einer anderen Seite auftreten. Es gibt sehr viele schöne und rührende Begegnungen.
Eben, ja, gerade bei den Mehrfachanrufenden, wo wir mit der Zeit auch wissen, wie das wir aus dieser Spirale, die sie vielleicht in sich herausholen können. Also da wissen wir, da kann man mit jemandem reden, über was wollt ihr heute Abend kochen? Das ist dann wirklich ein Türöffner bei diesen Leuten. Die kennen wir mit der Zeit, was man so ein bisschen angehen muss. Oder eben die Frau, die immer wieder ein Lied singt.
Ein Gedicht vorliest.
Und ja, es gibt eben wahnsinnig viele schöne Nachrichten im Moment. Wirklich enorm schön.
Seid ihr nicht, also das ist immer das, was ich das Gefühl hatte, ihr seid immer ausgelastet.
Das Telefon?
Ja.
Also mit Anzahl Telefon?
Ja.
Ja. Ja, es gibt in der Nacht gibt es vielleicht eine Stunde, manchmal anderthalb, nie mehr. Aber ich habe schon echt gehabt, die extremste war mit 20 Telefonen in einer Nacht.
Dann stelle ich mir so die Frage, habt ihr denn Zeit, für das noch jemand ein Liedli vorsingt?
Mama, das schon.
Die Zeit, wenn wir die Zeit nicht hätten, wäre es nicht gut. Ja,
nein, das läuft nicht pausenlos.
Okay.
Das ist ein guter Rhythmus. Und eben dort, wo es Spitzen gibt, haben wir Doppelbesetzung in zwei Räumen. Und zweite Linie. Manchmal muss ich sie läuten, weil ich einfach jetzt wirklich in einem intensiven Gespräch bin, wo ich nicht mal abbreche. Ja.
Okay.
Es gibt auch schwiege Anrufe. Wie geht er mit dem um? Ist das häufig so?
Ich gehe einmal wieder müssen, in der Erinnerung, was ein Schweigenanruf ist. Was viel vorkommt, also viel, man muss mehr als früher, ein Abend, als ich da war, in diesen vier Stunden, ist es dreimal vorgekommen, sind aber Anrufe, die jemand gerade wieder abhängt.
Ja.
Und dort gibt es sicher Leute, die einfach gerade erklüpfen, wenn sie in ihrer Stimme hören. Ich soll jetzt sagen, die gerade abhängen. Schweigenanrufe sind Leute, die anrufen und bleiben und schweigen.
Mhm.
Und dann haben wir schon Zeit, wo das Schweigen kann auch eine Bedeutung haben kann. Und dann können wir auch sagen, wir müssen nicht pressieren. Oder man hört jemanden rennen. Oder eben auch schweigen. Das ist auch etwas, was wir lernen, glaube ich, auch während des Gesprächs schweigen.
Und dann probiert ihr in dem Fall aber nicht, die Stille zu füllen?
mit ja, ich sage höchstens, ich höre euch nicht, ich bin aber da, ich höre euch gerne zu. Und nach einem Zeitchen sage ich, mögt ihr etwas sagen? Und wenn er gar nicht kommt, sage ich, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das Gespräch beenden und läutet wieder an, wenn ihr euch im Stand fühlt, etwas zu sagen. Und dann sage ich, gell, ich tue jetzt den Hörer aufhängen.
Okay.
Aber das mit denen, die anläuten und abhängen, das kann sein, weil sie selber von ihrer Mut überrascht werden. Aber wir vermuten, dass sie ihre Lieblinge haben. Also die, die viele anläuten, die haben. Das habe ich schon oft bei dir gesehen. Ja. Als ich beim Leo zugelassen habe, habe ich schon gemerkt, dass es da ein, zwei Frauen hat, die wirklich wahnsinnig Freude haben, wenn der Leo abgenommen hat. Und dann haben die wirklich, wirklich sehr herzliche Gespräche geführt, wo ich gemerkt habe, es gibt so Leute, die einfach warten, bis die richtige Person am Telefon ist. Ja.
Wie geht ihr damit um, das habe ich mich vorhin noch gefragt, dass ihr ganz viel mit Leuten redet und die noch aber nicht sehen und die Leute auch mehrmals anrufen und die auch irgendein Bild von euch haben, wo ihr absolut keinen Plan habt, wie das aussieht. Denkt ihr manchmal daran herum, wie das noch die Leute echt wie sich die Leute euch vorstellen. Jetzt fühlst du etwas, was ich mir viel würde fragen.
Ja. Lustigerweise habe ich mich das jetzt noch nie gefragt. Ich mache es umgekehrt. Ich mache mir sofort ein Bild. Mhm. Ich bin gerade wieder in einer Porträtfotografie-Ausstellung gesehen. Und das waren Porträts von Menschen in ihrem Umfeld. Und ich habe gedacht, das geht mir genau gleich so am Telefon. Ich habe sofort ein Bild von dieser Person, die hockt auf dem Balkon oder auf dem Bett oder ist im Auto. Und nachher ist das Bild da und nachher dann die Anrufende eigentlich das Bild beschreiben, das sie vor sich haben, das ich quasi gemacht habe. Und so gibt es wie ein Mini-Porträt über einen Menschen. Das, was er sagt, füllt sich mit dem, was ich sehe. Und dann habe ich so wie eine Porträtfotografie.
Ja.
Komischerweise habe ich mir das umgekehrt noch nicht überlegt, aber das wird genau gleich laufen. Die machen sich auch ein Bild von mir.
Das ist, glaube
ich, aber welches, weiss ich nicht.
Das ist natürlich, macht man sich immer irgendwie, sieht man jemanden vor sich. Oder? Ja. Und wenn natürlich jemand mehrmals man sieht, bekommt man schon ein intensives Bild, aber ich weiss, dass das ein Bild ist, das mein Bild ist, das überhaupt nicht so muss sein. Ja. Und umgekehrt sicher auch. Was noch lustig ist, was ich immer wieder erlebe, ist, wir haben auch noch Überlauf im 143. Also wenn hier alle Linien besetzt sind, werden die umgeleitet in eine andere 143. Stelle in der Schweiz.
Ja.
Und da habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass sie sagen, hey, ist das schön, das Berndeutsch. Mit den Leuten sehr, sehr gerne.
Und ich umgekehrt, wenn wir vom Überlauf aus dem Bündnerland haben, habe ich Spass, ich sage es nicht, aber ich habe Freude. das ist übrigens noch die Erklärung, warum wir uns schon Zeit nehmen können. Wir haben noch einen Überlauf. Also wenn die beiden Linien besetzt sind, dann geht es in einen anderen Kanton.
Okay.
Aber in der Nacht nicht.
Genau, das muss man noch sagen, es ist kantonal geregelt.
Ja, regional
sogar. Ja,
also wir gehen weiter aus dem Kanton
Bern. Genau, es geht in andere
Schweiz. Nicht Schweiz, die
hier. Nein, wir haben mehrere.
Also Deutsche Schweiz ist ein Verbund. Also wenn der Kanton Bern mehr überlastet sind, dann geht es in die Region Zürich oder Oberland, Bündnerland oder wo auch immer. Und die Welschen haben wieder einen Verbund und das sind wir.
Was, ihr habt vorhin ja angesprochen, dass ihr das Team von der Freiwilligen extrem schätzt, die Arbeit, die ihr zusammen leistet und wieder zusammen lernt. Ich stelle mir es noch schwierig vor, dass sich dort nicht automatisch auch tiefere Freundschaften ergeben. Also dass man da, so wie es klingt, ja gleich auch eine Distanz wahrt irgendwo untereinander. Oder würdet ihr sagen, ihr kennt einander in- und auswendig? Oder also...
Ja, in und auswendig, nein, ich habe mit niemandem aus dem 143 über das 143 aus dem Kontakt. Also ich habe niemanden, der jetzt zu dieser Freundin oder einer Freundin geworden ist. Das hat sich nicht ergeben, das stört mich nicht. Es ist einfach immer sehr, sehr intensiv. Wenn wir uns einmal im Monat hier in diesem Raum treffen, wir sind aber so in unserer Gruppe 8, 10, sind das wahnsinnig schöne Momente. Und wir gehen mit dieser Gruppe, die ich zusammen bin, gehen wir immer noch zum Mittag essen. Dann gehen wir im Vormittag bis um 11:30 Uhr, dann gehen wir da in Beizwiese essen. Und das ist immer sehr, sehr nah. Und wir, wie du hast das auch angetönt, man ist wirklich sehr offen, redet auch über sich selber, auch Persönliches. Und dann kann ich auch wieder gehen. Es ist fast wie eine 143. Ja, also, ja, empfinde ich so. Es gibt enorme Nähe, aber dann gehe ich wieder.
Ich habe jetzt erst seit einem Jahr bin ich dabei. Nicht eine Freundin, die ich außerhalb treffe, aber sehr vertrauensvolle Empfindungen. Also wenn ich jetzt eine schlechte Schicht habe, dann wüsste ich, wen ich anrufen könnte. Also ich kenne ein paar, die ich weiss, die wären auf jeden Fall für mich gut, um mich abzuhören. Nebst dem, dass wir beigegeben haben, also von der Fachstelle und von den Ausbildnern, ist immer jemand auf beigegeben. Aber um die auch ein bisschen zu schonen, sind wir auch ein bisschen angehalten worden, auf unser Netzwerk zurückgreifen. Und das entsteht einfach durch die Weiterbildung und durch die Supervision, dass wir einander doch näher stehen. Ja. Auch wenn das jetzt nicht die innigsten Freundschaften sind. Aber vielleicht entsteht das über die Jahre schon bei einzelnen Personen. Ja.
Das habe ich mich auch noch gefragt, wenn es jetzt vorkommt, dass ihr in eine Krisensituation kommt, würdet ihr selber anrufen?
Ich würde, aber nicht hier. Ich würde, wir haben Nummern, wir haben sogenannte verdeckte Nummern, die wir haben, die uns angeboten wird, wenn du selber eben genau die Situation hättest.
Okay.
Aber dann würde ich eine Zürcher Stelle anrufen, die ich nicht kenne, die Leute.
Ja, ja. Das macht Sinn.
Das macht Sinn, ja, aber, das finde ich gut.
Ja, nein, das ist noch gut, hat er das? Also für ja, euch auch, oder? Das
ja.
Ist
ja, auf jeden Fall. Das brauchen wir auch.
Ja.
Also, das ist klar. Mir ist vorhin noch Sinn gekommen, wegen dem Zuhören. Das ist ja immer, ja, was ist das Zuhören, wie läuft das? Und ich weiß jetzt nicht, ob die es noch kennen, ich nehme es an. Und das ist für mich dann wirklich sehr, sehr viel näher gekommen, das wunderbare, wunderbare Anfang von Momo, von Michael Inde.
Ja.
Eben, was es bringt, wenn Momo eben zulässt. Und sie tanzen nicht auf, sie haben keine lustige Geschichte und keine Witze und ich mache keine Hochseilacht, sondern hockt einfach da und lässt. Und das Gegenüber merkt, es lässt zu, und dass die Leute dann selber auf die besten Gedanken kommen. Und sie hat gar nichts gesagt. Also es ist so etwas Schönes, das beschrieben, was ich finde, um das geht. Ja. Das, was drinnen ist, rausholen. Etwas, was mir immer wieder auffällt, ist, dass man merkt, die Person weiss eigentlich, was jetzt der nächste Schritt wäre. Ich erlebe es vielfach, wenn es um Beziehungen geht, Beziehungsschwierigkeiten. Und da habe ich auch schon erlebt, dass ich wirklich merke, eigentlich weiss der Mann, eigentlich weiss die Frau, ich sollte weg. Es ist im Moment schwieriger zu bleiben, als zu gehen. Aber einfach das noch gärt. Und das ist irgendwie ein wunderschöner Moment, wenn jemand nachher man merkt, dass jemand eigentlich jetzt etwas machen kann, was er schon längstens will, aber irgendwie noch eine Unterstützung braucht. Also etwas macht, was ich als positiv anschaue, also positiv hilfreich, nicht irgendwie, weiss der Gucker was. Aber das, jemandem zu helfen, das noch zu verbalisieren, herauszufinden und dann auch umzusetzen, was eigentlich in ihnen schon schläft, schon vorhanden ist. Das sind Highlights. Das sind Highlights.
Es ist so, wenn es jetzt euch nicht gut geht, was sind denn eure Strategien, die ihr macht? Also wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, was macht ihr denn? Das hat nichts mit dem Telefon zu tun, nee, aber
ja,
das ist nicht mein Wunder.
Ja, wie, was machen wir? Ich für mich einfach, eben, merke ich seit längerer Zeit ja für mich den Leuchtturm. Einfach irgendetwas Kleines, wo ich mich darauf freue.
Ja.
Und ich habe bis jetzt noch immer das Glück gehabt, einen kleinen oder einen größeren Leuchtturm zu finden.
Ja. Das sehe
ich. Also, ich glaube, einfach so einen schlechten Tag. Vielleicht, wie man das in den jungen Jahren hat, wo man wirklich. Also, wenn ich euch dann zugelassen habe, ich habe ein kleines gehört. Ich glaube, das ist vielleicht der Vorteil vom Älterwerden. Ich habe irgendein riesiges Problem. Aber das ist nicht ein schlechter Tag. Ich habe ein Problem. Und dann muss ich Hilfe holen, da, mein Mann oder meine Freunde, Freundinnen. Aber ich habe nicht den Tag, wo ich jetzt den ganzen Tag nicht geschlagen bin, sondern ich habe einfach einen schlechten Laune oder ist mir etwas Mist passiert. Von dort her würde ich mir sagen, wenn ich ein Pfundungsproblem habe, dann melde ich mich bei jemandem.
Ja.
Aber man ist, glaube ich, ein bisschen ausgeglichen mit den Jahren, oder nicht?
Ja.
Leo. Nee, ich halte meine Mami auch immer. Nein. Ist immer eine Phase. Ich so, ja.
Ich habe für mich, ich habe auch das Gefühl, es hat mit dem 143 zu tun. Wenn ich mir so zurück überlege, die grössten Krisen eigentlich, muss ich sagen, die haben mich dann wirklich weitergebracht. Das ist jetzt wirklich plakativ. Aber wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, dann habe ich etwas gelernt. Ja, das, noch, zum Beispiel etwas Persönliches, ich werde hier auch häufig konfrontiert mit Sterben, mit Tod. Und wo meine Mutter wirklich am Sterben war, hat sie mir erzählt, wie das war, wo mein Vater tödlich verunglückt ist. Ich war dann 6-jährig. Und das ist eine Riesensache, also meine Mutter jung mit drei noch kleinen Kindern, wie die Frau von einer Sekunde auf die andere, das war sehr schwierig. Und Jahre später, eben wirklich, als sie im Sterben ist, hat er gesagt, weißt, das war dann wahrscheinlich gut gewesen, ist er gestorben. Weil es hat sich dann Suchtproblematik bei meinem Vater erzählt. Und das hat mir so gedacht, das hat mir enorm viel gegeben von meiner Mutter. Das ist noch heute noch etwas, was immer klingt in mir. Irgendwie hat es immer noch etwas Positives.
Ja, man muss eigentlich immer das Beste aus der Situation rausholen, ja. Eigentlich. Ja.
Ja.
Ja. Das sieht man halt einfach auch meistens erst im Nachhinein.
Mhm. Total.
Ja, also im Moment selber finde ich es extrem schwierig, das zu sehen.
Hast du recht. Und trotzdem muss ich, sage ich manchmal schon, jetzt habe ich gerade eine gute Phase. Kann ich das, wenn sie schlecht ist, kann ich das? Aber im Moment habe ich wirklich das Gefühl, es nützt mir zu sagen, ich habe immer noch, jetzt, ob es so schwierig war, eigentlich einfach ein bisschen Vertrauen haben. Einfach ein bisschen daran glauben, es kommt gut.
Ja.
Und so grundsätzlich, das Leben ist schön.
Das stimmt, das habe ich auch. Das ist irgendwie, obwohl, es ist noch lustig, ich bin wirklich, also nicht gläubig, ich glaube eigentlich wie an keine äussere Macht für mich, die irgendwie schaut, auch wenn ich es eigentlich einen sehr schönen Gedanken fände und mir das manchmal wünschen würde. Und trotzdem habe ich irgendwie auch so das Gefühl, so, oder sage ich mir so, am Schluss ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht der Schluss. Das ist so ein bisschen mein Mantra, das mich aber ein bisschen abhält. Aber es ergibt gleichzeitig nicht so Sinn mit meiner Weltanschauung, aber über das mache ich mir
das. Aber das denke ich mir auch etwas, was ich auch hier gelernt habe. Ich bin dort wirklich, zur Überzeugung gekommen, eben das Loslassen.
Ja.
Ich lasse nicht einfach los, weil sie tschädern davon, sondern ich bin überzeugt, dass das jemand gibt, der sie jetzt so weiter begleitet. Also ich habe da wirklich das Gefühl, dass es da Energie und Kräfte gibt, die uns unterstützen.
Ja, und ich habe das Gefühl, das ist wirklich auch ein hilfreicher Gedanke. Also wenn man daran glaubt, ist so, eben, wie gesagt, ich würde mir selber wünschen, dass ich das würde glauben, mehr.
Ja. Ja, aber einfach so ein grundsätzliches Urvertrauen. Irgendwie so ein Urvertrauen, es ist gut, so wie es ist.
Ja.
Auch wenn es schwierig ist, aber es ist gut, wie es ist. Das ist so ein Grundvertrauen. Und wenn wir das ein bisschen weitergeben können, das wäre natürlich das wahnsinnig schön.
Würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, es ist eine kleine Voraussetzung, dass man an so einem Ort arbeiten kann? Dass man ein bisschen Grundvertrauen hat in die Menschen, in die Welt?
Das würde ich unterschreiben. Weil sonst würde ich sagen, nein, um Himmels Gottes Willen, ja, nein, und ja, das ist schlimm, oder jetzt tut doch nicht so blöd, oder so.
Ja,
ja.
Nein, ja ich glaube auch. Ja.
Und ich frage mich manchmal schon, weißt du, wenn es für mich irgendwann so weit wäre, dass ich wirklich eine schwere Herausforderung habe, wo ist es denn, das Urvertrauen? Habe ich denn den Glauben noch? Das muss ich noch passieren, aber im Hier und Jetzt und seit längerer Zeit bin ich ganz fest der Überzeugung, dass es etwas gibt, das uns dreht.
Die Wesen hat ganz am Anfang noch gesagt, wegen einem Auswahlverfahren. Wahrscheinlich, wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen? Du auch irgendjemand, der schon ein bisschen erfahren ist, der hier arbeitet, tut man dann eben auswählen, wer das sicher arbeiten kann. Also jetzt nur wegen dem Urvertrauen, dass man da, tut man da so ein bisschen schauen und tut man sagen, ja, vielleicht bist du nicht die geeignete Person. Mhm. Ist das so?
Es ist ein dreistufiges Aufnahmeverfahren, der Infoanlass, wo man die Fakten hört und zwei von den Freiwilligen, die erzählen. Und nachher gibt es ein halbstündiges Telefoninterview mit der Fachstelle. Und nachher gibt es ein stündiges Bewerbungsgespräch. Und da werden solche Themen indirekt oder direkt angesprochen.
Sehr direkt auch. Das ist ja das erste Mal, jetzt, dass wir von der FM oder bis in, bei dem, beim letzten Schritt, beim persönlichen Gespräch hier innen, dass wir also auch von den FMs, von den freien Mitarbeitern, eine Vertretung haben hier innen für das Gespräch. Ja, und Fragen. Also, du hast das vorhin gesagt, und du hast das ja außerordentlich gut gemacht. Wir haben das dann noch thematisiert, wo die Vesna ist gekommen, wo wir zusammengearbeitet haben am Anfang, mit dem Background der Psychologin. Du musst darüber im Klaren sein, ich bin hier nicht Psychologin, das hast du ja schon ein paar gut gemacht. Also nicht plötzlich anfangen zu therapieren hier, oder? Dass es wirklich zwei andere sind. Zu andere paar Schuhe. Aber ich glaube, es ist einfach zu schauen, dass nicht jemand zum hilflosen Helfer wird, den ihr ja sicher kennt. Das hat auch keinen Sinn. Also, dass ich meine eigenen Probleme nicht probiere, irgendwie zu lösen, dann, dass die anderen helfen. Oder? Da wird schon genau geschaut. Und es ist eben, wie du gesagt hast, mehrstufig, also wo die Zeit dazwischen ist. Auch.
Ja.
Also, wir sind nicht, es ist ja nicht eine religiös gebundene Sache hier, wenn ihr jetzt vorne so Sachen angetönt habt. Ich bezeichne mich nicht als religiös, aber ich denke, die ethische Grundhaltung, die muss stimmen. Ich kann das vielleicht sichtbar machen an Suizidalität. Also wir sind nicht da, die Leute zu überschnurren, dass das Leben wertvoll ist und hier, das ist nicht gut, wenn du gehst, sondern wir müssen achtsam sein. Was ist lebenserhaltend für den Menschen? Das müssen wir herausfinden. Was kann ihn noch lebenserhaltend scheinen? Und wenn er wirklich dann signalisiert, für ihn ist es klar, ich will gehen, dann gehen wir den Weg. Und dann halten wir den nicht zurück.
Ja.
Und gleichzeitig sind wir immer auf der Seite des Lebens.
Wie ist das so mit Stabilität? Also man muss ja auch schon recht stabil sein, um hier anfangen. Und ich frage nochmal nachher, weil du hast gesehen, du arbeitest seit 6 Jahren hier und bist seit 6 Jahren abstinent. Das ist gerade dann,
passiert.
Passiert. Ja. Und das hat wie, da hat man jetzt nicht, da hat man auch nicht gesagt, so, nein, du bist wie noch zu, zu fest am Anfang von dieser Reise. Ja. Oder?
Ich habe das dann ganz, ganz am Anfang habe ich das auch noch selber gar nicht so wahrgenommen.
Ja.
Aber dann war so klar, dass also in dieser Zeit habe ich ihn unterbrochen. Und als ich zurückkam, habe ich mit der Stellenleiterin dann so wirklich mich langsam, langsam wieder vortastet hier und habe auch Supervision gehabt, also Leute, die sich auch hören.
Ja.
Ja. Wo ich selber gemerkt habe, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Nein, dann wird gut geschaut. Und es wird auch gut zu uns geschaut.
Ja.
Aber ja, es wird geschaut. Es wird geschaut.
Grundsätzlich kann man schon sagen, wahrscheinlich sind unsere Leute schon relativ stabil. Und das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem älteren Werden zu tun, dass wir ja alle zwischen 40 und 70, 75 sind.
Es ist jetzt gerade bei dieser Anmeldungsrunde viel jüngere.
Okay,
etliche jüngere. Wo eigentlich das grösste Problem ist dort, dass sie zeitlich nicht arbeiten. Es ist zeitlich intensiv, jetzt sind mit allem drum und dran. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Oder dann Leute, die einfach voll im Berufsalltag sind, vielleicht, dass sie mit diesem Beruf leisten können, wie sie sitzen haben. Aber nachher, während sie hier arbeiten, irgendeine zweite Ausbildung anfangen oder den Job wechseln und dann einfach nicht mehr. Das ist das Schwierige. Und ich finde es gut, dass wir Jüngere haben. Also ich finde das schon mal gut, dass jetzt auch 35, 40-Jährige
können. Mir kommt ein besseres Wort in Sinn als stabil, reflektiert. Ich glaube, man muss reflektiert sein, weil man kann ja auch instabil sein, aber solange man es kann, reflektieren und sich Hilfe holen in dieser Zeit oder sagen, ich trete mal 3 Monate in Ausstand, dann kann jemand, der weniger stabil ist, hier mitarbeiten. Aber es muss eine grosse Reflexionsfähigkeit vorhanden sein bei uns. Und das, denke ich, wird gefiltert durch das Aufnahmeverfahren und durch die achtsame Betreuung, die wir bekommen, wenn es uns jemand aussteinelt. Und das passiert ab und zu, jemand, der genug hat oder das Gefühl, ich kann das nicht mehr machen, ich kann denen nicht mehr das geben. Und dann wird mit denen geredet und entweder hat sich jemand letztens entschieden zu gehen und jemand hat entschieden, nein, ich bleibe noch. Also da wird wirklich gut zu uns geschaut, wie du hast gesagt.
Etwas, was mich entweder stört oder für mich etwas grosses Fragezeichen ist, sind die Finanzen. Also wir haben viel zu wenig finanzielle Unterstützung vom Staat oder vom Kanton. Das ist vor allem die Kirchen, die aber ohne, das ist gut, hast du noch gesagt, ohne gewisse Ansprüche an uns, die Kirchen, wir werden vor allem unterstützt durch die Kirchen, Privatpersonen, Legat. Und sonst müssen wir, oder ich kümmere mich nicht um die Finanzen, aber ich merke, dass dort die Finanzen eine grosse Rolle spielen. Was können wir uns leisten, was nicht? Es ist zum Beispiel letztes Jahr nicht möglich gewesen, die letzten zwei Jahre nicht möglich gewesen. Corona hat zwar auch eine Rolle gespielt, aber nicht nur, dass die Finanzen nicht waren für eine zweitägige Retrette, die wir sonst haben, einmal im Jahr. Wo man wirklich um ein Thema kann bleiben kann, und am Abend miteinander zu Nacht essen kann, und dann bleiben kann, und hat abgesehen werden aus der finanziellen Situation. Und ich habe ja übrigens keinen Vorwurf bei euch gesehen. Ich glaube, es ist irgendwo beim Podcast Ungers, schreibt ihr auch, wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind, 147 für Jugendliche, Erwachsene, wenn ich 20 Minuten vornehme aus irgendetwas, das belastend sein könnte, steht immer noch irgendwie in einem grauen Rahmen in, und wenn es irgendwelche Probleme ist, läuft es um 143 Jahre. Ich sehe, dass 143 immer mehr auftauchen als Anlaufstelle, die ich gut finde und ich schön finde. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, Kopfschutz, wir sollten besser. Ich finde, 143 macht viel für die Volksgesundheit.
Es ja. Hat mich aber auch erstaunt, dass so viele Freiwillige da sind. Ja. Also das muss man auch sagen, die sind freiwillig unbezahlt. Es gibt wenige bezahlte Stellen hier, so wie ich es gelesen habe. Ja. Und der Vorstand, die es eigentlich führen, also die sind auch alle freiwillig. Genau.
Ja. Also das finde ich schon mega schwierig. Also das finde ich... Ja.
Ich will nicht bezahlt werden. Also das ist etwas, was ich nicht will. Ich hätte sehr Mühe für das, was ich hier mache, Geld zu verdienen.
Ja, aber wo du bis jetzt schon 6 Jahre hier arbeitest und nicht bezahlt bist worden. Mhm. Aber weißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht mal, wenn man genug Unterstützung bekommt, das ist ja wirklich eigentlich ein, klar ist es ehrenamtlich, aber ich meine, wieso sollte man nicht bezahlt werden? Ist eigentlich
ja, und also es ist eigentlich wieder mal ein Beispiel von unbezahlter Care-Arbeit, wo wie wir haben erfahren, viel auch mehr von Frauen geleistet wird.
Und macht ihr mit eurem Podcast?
Ja, ja, aber das machen wir wirklich auch, weil wir Freude daran haben.
Ja,
vielleicht
es wäre ja schön, wenn wir bezahlt würden.
Ja, aber im Hören hatte ich wirklich Schampenfreude gehabt, so zwei junge Frauen, die sagen, hey, also die psychische Gesundheit, oh, jetzt redet darüber und das auftun. Ich habe das wahnsinnig schön gefunden. Ich bin auch froh, kommen wir zu uns, weil wir in einem Ort ja das Gleiche auch machen. Ja. Also das Ziel ist ja das Gleiche, wir wollen auftun, wir wollen
also ihr hört und wir reden.
Ja, genau.
Ja, aber das ist einfach halt ein anderes Setup, oder? Das ist klar. Aber eigentlich sind wir uns ja nach dabei, oder? Wir wollen ja Unterstützung bieten von verschiedenen Seiten her.
Ja. Nee, jetzt sehe ich
auch so. Aber es ist nicht so, dass wir im Hungertuch nachgehen, aber ich merke auch, dass es ist wirklich... geben sie sich Mühe, hier zu schauen, dass das irgendwie über die Runde geht. Aber die merken, die haben jetzt die Räumlichkeiten gesehen, die haben das Zimmer nicht gesehen, wo wir arbeiten. Das ist scheinbar gut eingerichtet, gute Literatur, die Guetzli, die Tafeli, die Joghurt, die Quark, die Suppe, die überall, wo wir auch immer, ja, wie gut zu Hause geschaut, ein Blumenstrauß im Zimmer drin. Etwas, was mich immer noch wieder erstaunt, ist, als ich angefangen habe, ich dachte, wie ist echt das für eine Stimmung in diesem Raum? 24 Stunden, 24 ununterbrochen ist hier jemand drin und redet mit Leuten über Schwierigkeiten, über Probleme. Was tropft aus diesen Wängen raus, oder? Ja. Und ich war sehr, sehr überrascht gewesen und merke das heute noch, dass mich in diesem Raum lebt. Aha. Wie das schön ist dort drin, es ist warm dort drin, es ist schön.
Weißt du noch, du hast dann noch ein paar Notizen gemacht?
Nein, nur ein bisschen gecheckt, ob ich etwas Wichtiges noch sagen wollte.
Ah, okay.
Ja, also etwas, was ich einfach noch wollte sagen, warum, das war ja eure Ausgangsfrage, warum macht ihr das überhaupt? Mhm. Und angebunden sein an gesellschaftlich-politische Anliegen, das ist mir, glaube ich, ein grosses Motiv. Ich lese zum Beispiel... Ich war schon immer eine Zeitungsleserin gewesen. Und jetzt kann ich, nachdem ich jetzt mit der Berufstätigkeit aufgehört habe, immer auch lesen in Bezug auf unsere Tätigkeit. Mhm. Also wenn ich etwas über Armut lese, hat das eine andere Rolle jetzt, weil ich es brauchen kann, oder über Suizidalität, oder eben den ganzen Krieg. Ich muss ein bisschen auf dem Laufenden sein, ja. Weil ich muss denen können eine gewisse Sicherheit auch noch bieten, wenn sie in furchtbaren Ängsten sind. Mhm. Dann kann ich sagen, nein, der Putin ist nicht vor der Tür. Er ist noch weit weg und so. Also ich muss auch auf dem Laufenden sein. Und das finde ich auch ein total schöner Nebeneffekt, mhm. dass wir uns politisch, gesellschaftlich mit sehr was allen Sachen dürfen auseinandersetzen. Mhm. Und so ist dann eben ja. auch die Weiterbildung. Wir sind ja, sei es queer, sei es eben sexuell.
Frauenhaus, auch für uns gut, mal die Frauen zu sehen, die hinten dran stehen, hinter dem Frauenhaus, Appell und so.
Also, ja. Da kommen immer Leute aus der Fachecke, kommen dann uns erzählen.
Ja, es gehen auch Türen auf. Ich bin durch Anrufende ein bisschen interessiert worden, was den Buddhismus anbelangt. Und er hat mir jemand ein Buch angegeben, das ich im Sinn habe, noch zu kaufen, so wie der, ja, den Buddhismus von der anderen Seite zu erklären. Finde ich schön. Also, ich wäre auch nicht drauf gekommen.
Ja.
Aber wir mal mit dem auch ein bisschen auseinandersetzen. Ja.
Dann seht ihr auch immer wieder neue Sachen. Lernt neue Sachen kennen das durch das Telefon. Hört
nie auf mit Lehren. Das ist ja das Schöne daran. Ja. Ja.
Hast du noch etwas?
Nein, ich will sagen, dass wir schon lange am Reden sind.
Das ist ja so.
Dass die Zeit abfliegt. Die Zeit fliegt wie... so nicht.
Ja, wie Sachen fliegen halt.
Ja. Habt ihr noch etwas abschliessendes, was wir unbedingt noch weiter darüber reden?
Nein. Ich hoffe mir, dass viele Leute, wenn es ihnen wirklich nicht gut geht, und sie wirklich nicht mehr weiter wissen und nicht mehr haben, das 143 wählen und darüber reden, wo es hilft. Es hilft, darüber zu reden.
Das ist ja so.
Wir wissen jetzt auch, wer dahinter hockt.
Genau.
Wir würden es sicher sehr gerne weiterempfehlen. Ja.
Nur zwei von vielen.
Ja, ja, nur zwei von vielen, aber so, man kann sich ein bisschen vorstellen.
Ja, und also merci viel mal, habt ihr euch Zeit genommen für uns.
Ja.
Merci nicht selbstverständlich.
Merci euch. Ich werde weiterhin sehr intensiv eure Podcast. Das ist ganz spannend. Cool, auch für mich persönlich, aber auch für 143 Jahre benannt. Aber das kann ich ja nicht so trennen. Das, ja, das habe ich sehr spannend gefunden. Merci euch für die Initiative, finde ich grossartig.
Danke vielmals.
Merci.
Alles Gute.
Danke, merci fürs Zuhören und
bis zum
nächsten Mal.